Liebe Gemeinde, die Freude habe ich eingangs erwähnt. Und wer was von der Freude lesen will, schaut am besten im Brief des Paulus an die Philipper. Freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch, schreibt Paulus da. Der Predigttext von heute stammt nun aber aus dem Brief an die Galater. Und da begegnet uns ein strenger, ja, ein zorniger Paulus. Wo ist sie, die Freude? Sie ist auch da, natürlich. Paulus wendet sich in diesem Brief gegen Menschen, die die Freude rauben wollen. Deswegen ist er so zornig, weil es da Leute gibt, die wollen doch tatsächlich den Christinnen und Christen in Galatien die Freude nehmen. Hören wir, was Paulus diesen Leuten schreibt. Weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selber als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Sprich zu uns, Herr, durch diese Worte des Apostels. Sprich in unser Leben, sprich in unsere Welt. Sende uns durch diese Worte. Amen. Vorfreude ist die schönste Freude, zum Beispiel die Vorfreude auf den Urlaub. Vielleicht liegt er schon hinter Ihnen, vielleicht kommt er noch. Auf jeden Fall kommt er ja nächstes Jahr dann nochmal und man kann gar nicht früh genug anfangen, sich zu freuen. Das Tolle an der Vorfreude ist, dass das, worauf man sich freut, schon mitten in den Alltag hereinkommt. Also der Urlaub bricht schon an. Wir studieren Landkarten, lesen Reiseführer, widmen uns der Geschichte des Landes und seiner Kultur. Ja, wir setzen uns vielleicht sogar hin und lernen die Sprache des Landes aus lauter Vorfreude. Wir machen das gerade, wir lernen Niederländisch, sogar die Kinder lernen das. Freiwillig und mit Begeisterung. Kein Lehrplan, keine Vorschrift, kein Gesetz zwingt uns dazu. Aus reiner Vorfreude brauchen wir Vokabeln, kommt der Urlaub schon in den Alltag. Auf diese Weise, liebe Schwestern und Brüder, kommt auch Gottes Reich zu uns. Die Vorfreude ist das Transportmittel, wie Gottes Reich anbricht in unserer Welt, in unserem Leben. Jesus hat mit seinen Jüngern Freudenmähler gefeiert. Das dürfen wir nie vergessen. Er hat gefeiert inmitten wirtschaftlicher Not, politischer Knechtung, inmitten religiöser Unterdrückung. Er hat gefeiert aus Vorfreude, gefeiert auch gegen den Augenschein. Vorfreude motiviert uns zu feiern. Vorfreude motiviert uns, schon hier so zu leben, wie es dem Reich Gottes entspricht. Schon hier die Sprache des Gottesreiches zu sprechen, schon hier seine Kultur zu praktizieren, was Jesus sagt. Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Das sind Gottes Gebote und Gottes Gebote sind nicht schwer, heißt es im ersten Johannesbrief. Sie sind nicht schwer, weil und wenn wir sie aus Vorfreude tun. Die Quelle unserer Vorfreude ist die Zukunft. Nicht die Zukunft der Prognosen, nicht die Zukunft der Meinungsumfragen, nicht die Zukunft der Zukunftsforscher. Nein, die Quelle unserer Vorfreude ist Gottes Zukunft. Gottes Zukunft kommt zu uns in seinem Wort, in seinen Versprechungen und Verheißungen. So wie die Zukunft des Urlaubs in den Versprechungen des Reisebüros zu uns kommt, in den Bildern im Internet und dem Reiseführer, in der Sprache des Urlaubslandes, in den Landkarten, die wir studieren. In alledem kommt die Zukunft des Urlaubs zu uns und das ist die Quelle unserer Vorfreude. So lebt die Vorfreude des Glaubens von Gottes Verheißungen, von den herrlichen Hoffnungsbildern, die wir in der Bibel finden, aber auch in der ganzen christlichen Tradition, in der Kunst, in der Architektur, eine Kathedrale, das himmlische Jerusalem, nichts anderes als Vorfreude auf die himmlische Stadt. Und dann natürlich die Musik. Wenn wir singen, dann erklingt schon das, was wir einst um Gottes Thron herum singen werden. Erst kommt das Schöne, das Lockende, das Attraktive. Das ist ganz wichtig. Erst kommt die herrliche Aussicht, das wunderbare Versprechen. Erst kommen die traumhaften Bilder meines Urlaubslandes. Dann kommt die Vorfreude und dann beginne ich, mich vorzubereiten. Erst kommt die Freude. Dann kommt das Tun des Guten. Deswegen sind wir heute früh ja erstmal hier, um uns zu freuen, um dann gesandt zu werden zum Tun des Guten. Erst kommt die Verheißung. Erst kommt die Freude, dann kommt das Gesetz. Diese Reihenfolge darf auf gar keinen Fall umgedreht werden und genau dagegen wehrt sich der Paulus in diesem Brief an die Galater, dass es da Leute gibt, die drehen das herum. Paulus erinnert seine Leserinnen und Leser, bevor Gott seine Gebote und Gesetze erlassen hat, kam erstmal das große und herrliche Versprechen damals an sein Volk, ich will euch führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Erst werden Hoffnungsbilder gemalt, erst werden Sehnsucht und Vorfreude geweckt und dann wird mein Leben von dieser Vorfreude bestimmt. Dann bin ich bereit, die Kultur des Gottesreiches einzuüben und seine Sprache zu lernen. Aber genau das wurde umgedreht bei den Galatern. Da gab es Leute, die haben gesagt, erstmal musst du Gesetze halten, dann kannst du dir Hoffnung machen auf das Reich. Das ist so, wie wenn ich erstmal Eintritt zahlen muss ins Reisebüro, um die Bilder und Prospekte ansehen zu dürfen, die in mir die Vorfreude wecken. Geld zahlen für Werbeprospekte? Was habe ich denn da noch für eine Motivation, wenn ich mir Vorfreude erarbeiten und verdienen muss? Genau das wollten da einige Leute. Erst musst du Gottes Gesetze und Geboten halten, dann erst bist du Teil des heiligen Volkes, dann erst bist du Teil der Hoffnungsgemeinschaft, dann erst darfst du Vorfreude haben. Wer so redet, der ersetzt die Vorfreude durch Angst. Wenn ich erst Gesetze einhalten muss, um Hoffnung und Vorfreude zu haben, dann werde ich zwanghaft am Gesetz kleben und Tag und Nacht zittern und zagen, wie Martin Luther einst im Kloster von Angst und Zittern getrieben wurde und wie es selbst heute noch Menschen geben soll, die aus Angst in die Kirche gehen und aus Angst um ihr Seelenheil Geld spenden und Kranke besuchen. Wo Glaube und Religion von Angst getrieben werden, da sollten wir besser die Finger davon lassen und unsere Herzen erst recht. Sorry, aber wenn der Urlaub mich mehr stresst als der Alltag, dann sollte ich lieber auf den Urlaub verzichten. Gott motiviert uns nicht, indem er uns Angst macht, sondern indem er uns Hoffnung macht. Erst schenkt er uns seine Verheißung, dann das Gesetz. Wer diese Reihenfolge umdreht, der bekommt zu hören, durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Im Zentrum unseres Glaubens steht die Verheißung und die Hoffnung. Gerecht werden wir allein durch den Glauben an Jesus Christus. Jesus ist die herrlichste Verheißung, das wunderbarste Versprechen, das Gott uns gibt. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes und Paulus schreibt, wir werden verwandelt in dieses Bild durch den Heiligen Geist. In Jesus Christus sehen wir Gottes Zukunft mit uns allen. Er ist das lebendige Versprechen dieser Zukunft. Er ist Gottes Zukunft mit der ganzen Welt. Dieses Bild nährt unsere Vorfreude. Und diese Vorfreude bringt Gottes Reich schon in unsere Welt. Wir lernen schon hier die Sprache der Engel. Wir tun schon hier die Werke der Liebe ganz, wie es das Gesetz fordert. Aber wir tun es eben nicht, weil es im Gesetz steht, sondern weil wir Hoffnung haben. Hoffnung und Vorfreude auf das, was wir sehen können auf dem Angesicht Jesu Christi. Die Sünderin im heutigen Evangelium, das wir eben gehört haben, sie war voller Hoffnung und Vorfreude, denn sie hat Gottes Zukunft erkannt auf dem Angesicht Jesu Christi. Darum ist sie gekommen, trotz ihres unmoralischen Lebenswandels. Sie ist gekommen, voller Vertrauen, voller Freude, voller Begeisterung, ohne Angst. Wer an Jesus glaubt, lässt sich nicht von seinen Sünden fesseln. Er lässt sich nicht binden durch das Schlechte, das er ganz gewiss getan hat. Er erkennt vielmehr das Gute, das er in Gottes Kraft tun wird. Er ist voller Freude auf das, was mit Jesus anbricht. Der Pharisäer, bei dem Jesus zu Gast war, der hatte keine Freude und keine Hoffnung. Er hatte nur sein Gesetzbuch. Er hat die Frau festgenagelt auf ihre Sünden, auf ihren schlechten, unmoralischen Lebenswandel. Wenn das zählen würde, wenn das unser Leben bestimmen würde, liebe Schwestern und Brüder, dann wäre Jesus umsonst gestorben. Wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben, schreibt Paulus. Ja, Jesus ist doch ans Kreuz genagelt worden, damit wir nicht mehr festgenagelt werden auf unsere Sünde. Jesus ist gestorben, damit der Vorhang zerreißt, der uns von Gottes Zukunft trennt. Er ist gestorben, damit die Tür zum Himmel weit aufgeht, damit wir Hoffnung haben und Vorfreude. Das, die Hoffnung und die Vorfreude, das ist unser Treibstoff. Der macht uns lebendig. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir, darum lebe ich schon hier nach den Regeln des Gottesreiches, weil ich mich so freue. Neulich war ich in einer Pfingstkirche und habe dort ein Anmeldeformular gefunden zur Taufe. Es ging natürlich um Erwachsenentaufe. Da gab es einige Fragen an die Kandidaten und die haben mich beeindruckt. Wer getauft werden will, der wird da unter anderem gefragt, haben Sie noch Unversöhnliches gegen irgendeinen Menschen? Die Frage könnten wir uns heute auch stellen, bevor wir gleich zum Abendmahl gehen. Haben Sie noch Unversöhnliches in sich gegen irgendeinen Menschen? Könnten wir diese Frage mit einem glatten Nein beantworten? Oder gibt es da den einen oder anderen Fall, da ist Versöhnung so schrecklich schwer, Vergebung unmöglich? Ich hatte mal vor Jahren ein Telefonat mit einer Frau, die war nicht zur Beerdigung ihres Vaters gekommen, weil sie so sehr verstritten war mit ihrem Bruder. Und in diesem Telefonat, da wollte sie natürlich ihr schlechtes Gewissen loswerden und sie hat mich dann überhäuft mit Vorwürfen gegen ihren Bruder, wie schlimm der sei. Und ich habe sie dann irgendwann gefragt, ob sie sich denn vorstellen könnte, irgendwann zu vergeben. Und sie hat gesagt, nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich will es auch nicht. Ich will ihm nicht vergeben. Niemals. Was sagen wir zu einer solchen Frau, die doch als Baby irgendwann mal getauft worden ist. Taufe heißt doch, dass alles Unversöhnliche in mir stirbt. Alles, was mich von Gott und Menschen trennt. Was sagen wir zu einer solchen Frau, die gewiss kein Einzelfall ist unter den Getauften? Sollen wir ihr mit dem Gesetz kommen? Sollen wir ihr sagen, was Jesus von uns fordert, nämlich, dass wir nicht 7-mal vergeben sollen, sondern 77-mal? Sollen wir das der Frau sagen, die nicht vergeben kann und nicht vergeben will? Wenn wir das täten, dann würden wir ihr das Gesetz vor Augen malen. Dann würde sie vielleicht noch viel verzweifelter werden, als sie vorher schon gewesen war. Der Glaube würde ihre Probleme nicht lindern, sondern verschärfen. Mit dem Gesetz dürfen wir ihr nicht kommen. Aber wir müssen ihr mit Jesus kommen. Wir müssen ihr diesen Jesus Christus vor Augen malen, der Gottes Zukunft in unser Leben bringt. Ein einziges Telefonat reicht gewiss nicht aus dazu. 5 Jahre brauchen Menschen im Durchschnitt, um zum Glauben an Jesus Christus zu gelangen. 5 Jahre. In diesen 5 Jahren brauchen sie ganz viele Hoffnungsworte, Hoffnungsbilder, Zuspruch und gute Erfahrungen in der Gemeinde und vieles mehr. Und was dann in dieser Zeit geschieht, das ist nicht eine moralische Verbesserung der Person, nein. In dieser Zeit auf dem Weg zu Jesus, da wächst die Vorfreude. Das war ja das eigentliche Problem dieser Frau gewesen, mit der ich telefoniert hatte, dass sie gar keine Vorfreude hatte. Keinerlei Vorfreude und Hoffnung auf Gottes Reich. Wer sich wirklich freut auf Gottes Reich, der freut sich nicht nur darauf, seine Lieben wiederzusehen und die anderen nicht. Darauf freuen sich auch die Ungläubigen, dass sie im Himmel ihre Lieben wiedersehen. Aber im Himmel werden wir nicht nur unsere Lieben sehen, sondern auch alle anderen. Wir werden ihnen aber definitiv nicht mehr als unseren Feinden begegnen, als unseren Gegnern und unseren Widersachern. Nein, im Himmelreich kann es nur Versöhnung geben. Da ist kein Quadratmillimeter Platz für Unversöhnliches. Haben Sie noch Unversöhnliches gegen irgendeinen Menschen? Oder haben Sie Hoffnung? Hoffnung und Vorfreude. Wo Hoffnung und Vorfreude groß sind, da geschehen Wunder. Da können wir vergeben, auch wo Vergebung unmöglich erscheint. Da können wir hoffen, auch wo Hoffnung unmöglich erscheint. Lassen wir uns mit Christus kreuzigen, indem wir den Mangel an Vergebungsbereitschaft abtöten. Ich bin mit Christus gekreuzigt, heißt es. Es gibt Menschen, die nehmen ihr Kreuz auf sich, weil sie glauben, das ist der Eintrittspreis, um in den Himmel zu kommen. Aber das ist kein Grund, das Kreuz auf sich zu nehmen. Wer sein Kreuz trägt, um in den Himmel zu kommen, der leistet sich eine grandiose Fehlinvestition. Der Preis für den Himmel ist schon bezahlt, von Jesus durch sein Blut. Wir sind schon Bürgerinnen und Bürger des Himmels. Wir haben schon eine Green Card. Durch Christus freuen wir uns aber von Herzen auf Gottes Zukunft. Und darum werden uns plötzlich Dinge möglich, die waren vorher unmöglich. Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Es ist unendlich hart, das zu tun. Wer das tut, der kreuzigt den alten Menschen, der noch ohne Hoffnung war. Wer es nicht tut, kann trotzdem ein guter Mensch und braver Bürger sein nach den Maßstäben dieser Welt, aber er lebt ohne Gottes Hoffnung, die alles ins Wanken bringt. Er lebt ohne die Hoffnung, die den Tod entmachtet und den Hass verjagt und die Sünde. Wer diese erschütternde Hoffnung hat, in dem wird alles Unversöhnliche gekreuzigt. Nicht von heute auf morgen, aber immer mehr und immer konsequenter. Wer glaubt und hofft und voller Vorfreude ist auf Gottes Nein, auf Gottes Reich, der wird Nein sagen auf die Frage, haben Sie noch Unversöhnliches gegen irgendeinen Menschen? Dieses Nein bleibt stets bedroht. Wir müssen ständig darum kämpfen. Aber wir kämpfen nicht, weil wir müssen, sondern wir kämpfen, weil wir wollen. Weil wir eine Hoffnung haben, die alles in den Schatten stellt, was wir sonst so kennen. Hoffnung auf den Gott, der das Sein aus dem Nichts ruft. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.